Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dazugeschaltet sind. Vielen Dank auch für deine Einleitung, Erich. Das würde ich mir natürlich besonders wünschen, dass Gott wirklich zu uns redet. Dass ich es nicht bin, der euch etwas sagt, mitteilt, sondern dass Gott einfach sein Wort gebraucht, damit ihr davon angesprochen werdet. Und ich habe meine Predigt genannt, ein wichtiges Gespräch. Man könnte eigentlich sogar sagen, ein wichtiges Gespräch über das wichtigste Thema. Der Text selber stammt aus Johannes 3, 1 bis 21. Kommt er, sonst lese ich ihn vor. Johannes 3, 1 bis 21, ein recht bekannter Text. Und dort heißt es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubtet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ja, eigentlich ein toller Text, eine spannende Geschichte, und ich habe diese Geschichte wieder neu schätzen gelernt. Sie ist mir einfach in der letzten Zeit wieder neu wichtig geworden, und sie ist so zentral, so eminent wichtig, dass man eigentlich immer wieder darüber predigen müsste und könnte. Aber vielleicht geht es euch so, wie mir es gegangen ist. Das ist eigentlich so ein Text, der ist irgendwie selbstverständlich und man hakt ihn so ein Stück ab. Man hat ihn oft gehört, immer wieder mal gelesen, mal was darüber berichtet bekommen, und man hakt ihn so ein bisschen ab und vergisst ihn damit auch oder nimmt ihn nicht mehr in dieser Wertigkeit wahr und nimmt ihn so ein bisschen als selbstverständlich. Vielleicht ist es heutzutage anders, aber ich kann mich so erinnern, als ich Jugendlicher war, ist ja schon lange her, als ich so zur Gemeinde gekommen bin, mich für Jesus entschieden habe, da würde ich behaupten, war Johannes 3, Vers 16 der Vers, der an erster Stelle stand, wenn es um die Frage ging, was ist euer Lieblingsvers? Ich würde sagen, so mit Abstand an erster Stelle, so ein bisschen wie Bayern München zu vergleichen, ja, immer wieder erster Platz, so war das damals Johannes 3, Vers 16. Und ich glaube, das ist auch berechtigt und sinnvoll und richtig, aber die Gefahr besteht immer, dass man sozusagen den Tiefgang dieser Texte so etwas verliert. Und deshalb hoffe ich, dass wir trotzdem wieder ganz neu vielleicht das Reden Gottes gerade auch durch diesen Text uns vor Augen führen können. Und ich möchte die Predigt sowohl für uns halten, für uns als Gemeinde, für uns als Menschen, die wir mit Jesus gehen, mit ihm leben, aber auch für diejenigen, die Jesus noch nicht bewusst in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie sich auch mal so intensiv und konzentriert mit dem Glauben, mit Jesus beschäftigen, so wie es hier der Nikodemus getan hat. Die Predigt selbst reiht sich gut ein in das, was auch Markus letzte Woche gesagt hat oder gepredigt hat. Dort ging es ja darum, dass wir im Dienst Gottes im Auftrag des Herrn unterwegs sein dürfen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und hier ist erstmal bemerkenswert, ein gebildeter, zur religiösen Elite des damaligen Judentums gehörender Mann, ein Pharisäer, kommt zu Jesus. Ein Pharisäer war ein Gesetzesgelehrter, das war ein Mensch, der sich sehr gut mit dem Wort Gottes, mit dem Alten Testament auskannte, mit den Schriften. Und auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, das war zu dieser Zeit noch nicht so deutlich werdend, aber im weiteren Verlauf wurde es immer manifester, dass die Pharisäer eigentlich eine Art Feinde von Jesus wurden. Kritiker, Gegner, zunehmend Probleme mit Jesus hatten und letztlich sogar unversöhnliche Feinde wurden. Und Jesus muss ihnen sogar bescheinigen, obwohl sie so religiös waren und auch immer wieder zu Jesus kamen und mit ihm über fromme Themen geredet, mit ihm gestritten haben, sie kein wirkliches, echtes Interesse an ihm hatten, an der Wahrheit hatten. Und er hat sie sogar ganz offen und deutlich als Heuchler bezeichnet. Menschen, die keine Veränderung in ihrem Inneren, in ihrem Herzen zulassen wollten. Und sie traten oft in Gruppen auf. Meistens kamen sie zu Jesus und waren als Gruppe versammelt und haben ihn dann versucht, in ein Streitgespräch zu verwickeln. Und hier fällt auf, ein Mensch aus dieser Gruppe der Pharisäer, einer ist, kann man eigentlich sagen, anders. Er hat echte Fragen, die er klären, die er besprechen will. Und das treibt ihn um. Das nagt regelrecht an ihm. Und scheinbar sind es wenige Menschen, die so ernsthaft suchend Fragen stellen. Jesus ist ja damals schon, wenn wir im Neuen Testament lesen, vielen Menschen begegnet. Ständig war er mit Menschen in Kontakt. Ständig kamen Menschen zu ihm. Und es fällt eigentlich auf, dass viele Menschen keine tiefgehenden Antworten haben wollten oder Fragen gestellt haben. Sie wollten oft mit ihm diskutieren, ja, manchmal ihn sogar instrumentalisieren. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, da kamen zwei Brüder und sagten, jetzt hilf uns mal hier mit der Erbstreitigkeit. Wer soll das Erbe bekommen? Das war wahrscheinlich der Hintergrund der Frage. Jesus sagt, interessiert mich eigentlich nicht, passt auf, dass ihr nicht habgierig werdet. Also er hat den Spieß umgedreht, hat gesagt, ich lasse mich doch von euch nicht instrumentalisieren für diese Fragestellung, sondern ich möchte euch eher was mitgeben. Passt auf, dass ihr nicht habgierig werdet. Das Entscheidende ist nicht das Erbe, wie hoch es vielleicht ist, sondern was mit eurem Erben passiert, mit eurem Herzen passiert in Bezug auf das Erbe. Wir sehen Menschen, die waren begeistert von Jesus, ja, Einzug nach Jerusalem. Trotzdem hat man den Eindruck, da waren nicht tiefgehende Fragen da, sondern man hat ihn einfach gefeiert. Es war eine tolle Atmosphäre. Viele sind über seine Wunder erstaunt, natürlich. Sie konnten es gar nicht fassen, was da passiert. Und trotzdem sind Menschen, selbst obwohl sie diese Wunder erlebt haben, nicht zum Glauben gekommen. Und auf der anderen Seite finden wir Menschen, zumindest Einzelne, die ernsthaft fragen, die sich um echte Antworten bemühen, die versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und wir finden immer dann, wenn das passiert, dass Jesus liebevoll und sofort eigentlich auf sie eingeht und alles praktisch stehen und liegen lässt und sich auf diese Menschen, selbst wenn es vielleicht nur eine oder eine war, zu fokussieren. Und ich wünsche mir auch, wenn du heute solch ein vielleicht wirklich ernsthaft fragender Mensch bist, der sich nach echten Antworten, tragfähigen Antworten sehnt, stell diese Fragen. Vielleicht sogar nach dem Woher, dem Wohin, dem Sinn des Lebens. Vielleicht auch nach Fragen, die das Leben ja auch umfassen. Leid, Krankheit, Krisen und sogar dem Tod. Und such bei Jesus die echte Hilfe. Und da wirst du auch Antworten erhalten. Aber es darf auch für uns als Gläubige immer wieder eine Ermutigung sein, mit unseren Fragen diese auch wirklich ernsthaft an Jesus zu stellen. Auch manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, haben irgendwelche Dinge, die wir tun, machen, gestalten, Fragen stellen, irgendwo, aber nicht direkt zu Jesus kommen. Dort, wo wir so intensiv zu Jesus kommen, will er sich Zeit für uns nehmen, antworten. Also wir finden hier einen Menschen und wie gesagt, das gar nicht scheinbar so häufig, der ausdrücklich hervorgehoben wird, echte Fragen an Jesus stellt, der sich Zeit nimmt, sogar Schlaf opfert und sehen auch, Jesus selbst nimmt sich auch Zeit für ihn, mitten in der Nacht. Und Jesus gibt ihm auch den Schutzraum der Nacht ohne Störung mit voller Konzentration. Vielleicht war so ein Grund für Nikodemus, dass er dachte, das ist vielleicht nicht gut, wenn meine Pharisäer, Freunde und Bekannten das jetzt so miterleben, dass ich mit Jesus rede. Zu der Zeit muss man aber sagen, waren so diese Konfrontation noch allenfalls in den Anfängen. Ich glaube eher, dass es einfach ein sicherer Raum notwendig war. Und damals zu dieser Zeit im Orient bei der Hitze war es eben so, dass man sich für wichtige Gespräche in der Nacht, nachts getroffen hat, damit man einfach geschützt war, damit man sich konzentrieren konnte, der Lärm nicht so da war. Und genau das nehmen sich die beiden, Jesus und Nikodemus, diese Zeit, diesen Raum des Nachts, um die Fragen zu beantworten. Und das war also Qualitätszeit. Das war nicht Zeit, die einfach nur mal nebenbei gestaltet wurde. Die beste Zeit wurde hier für Menschen eingesetzt, die Jesus noch nicht kennen, um ihre Fragen zu beantworten. Und für uns ist auch letztlich die Frage immer wieder, sind wir vielleicht dafür zu beschäftigt? Und vielleicht kann sogar die Corona-Zeit da so ein bisschen ein Nachdenken bedingen, eine Reflexion, eine Besinnung. Was ist auch für uns als Gläubige, als Gemeinde wirklich wichtig? Was sind die Prioritäten? Worauf kommt es an? Und ich glaube, wir stehen sehr wohl in der Gefahr, ich bin ja auch schon langjährig in verschiedensten Gemeinden unterwegs, dass wir alle möglichen Programme haben, alle möglichen Dinge organisieren, strukturieren, was ja alles richtig ist. Aber das Wichtigste fehlt oft für das für Menschen, die Fragen haben, die das brauchen, die ein Gespräch brauchen und da wirklich Zeit, Qualitätszeit zu haben. Und manchmal kann das vollgestopfte Programm, das gute Programm, was wir haben, vielleicht sogar der Gegner des Besseren oder des Besten sein, dort, wo solch ein Gespräch notwendig ist und man sich wirklich Zeit dafür nehmen muss, ohne Störung, dass einfach das gelingen darf. Bei Jesus sehen wir es immer wieder, dass er sich diese Zeit genommen hat, manchmal sogar unterbrochen hat. Ein Kapitel weiter finden wir ein Gespräch mit der Samariterin. Die Jünger am Brunnen, die Jünger gingen in die Stadt, haben sich praktisch nur ums Essen gekümmert, um das zu organisieren. Und sie konnten gar nicht den Wert, die Wichtigkeit verstehen. Jesus hatte aber die Zeit für die Frau. Oder wir sehen bei Zachäus, der auf dem Baum saß, wo Jesus merkte, der hat wirklich Fragen. Und Jesus ist auf ihn alleine eingegangen. Er hat quasi sein gesamtes Programm unterbrochen, ist zu Zachäus gegangen und ist jetzt gar nicht weiter auf die Menschenmenge eingegangen. Das heißt, er hat sein Programm unterbrochen, um diesem einen Menschen zu dienen, für diesen einen Menschen da zu sein. Und jetzt kommt Nikodemus mit dem, was ihm umtreibt. Er scheint ja Jesus beobachtet zu haben und er hat sich aufgrund dessen eine hohe Meinung von ihm gebildet. Er spricht ihn respektvoll, sehr respektvoll mit Rabbi oder Meister an. Das war eine Anrede, die man damals eben geschätzten, respektierten, geistlich-religiösen Lehrern entgegenbrachte. Er bezeichnete ihn als Lehrer und Jesus war in der Tat ein außergewöhnlicher Lehrer. Viele Menschen damals waren erstaunt über seine kraftvollen, alltagspraktischen, bildgewaltigen, aber auch pointierten und schlagfertigen Reden und Predigten. Aber die Frage ist, ob das alleine hier schon diese bohrenden Fragen ausgelöst hätte. Er geht ja auch weiter und sagt, er bescheinigt ihm, niemand kann solche Zeichen tun, wenn er nicht von Gott gekommen wäre. Niemand kann solche Wunder tun. Und da stellt sich für ihn die Frage, wer ist denn nun dieser Jesus? Was ist mit dieser Lehre? Aber auch die Taten, die er gesehen hat, die konnte er nicht so einfach erklären. Das hat ihm gebohrt und der Sache wollte er auf den Grund gehen. Und das finde ich wichtig. Und immer wieder habe ich das mal erlebt, dass Menschen aufgrund dieser Konstellation auch tiefergehende Fragen stellen. Ich kann mich erinnern an eine ältere Frau, die hatte mich, letztes Jahr war das glaube ich schon, angerufen. Und die war auch mal zum Glauben gekommen bei mir in einer bestimmten Situation und hatte sich jetzt daran erinnert und hatte eine Freundin, auch eine ältere Frau, die Fragen hatte. Und dann dachte sie, ja Mensch, da kann ich sie vielleicht mit mir in Kontakt bringen. Und hatte mich dann angerufen, dann haben wir einen Termin, eine Zeit ausgemacht. Und die hatte genau so ein Stück diese Fragen, die kamen aus einem orthodoxen Hintergrund, ich weiß nicht mehr das Land genau, ich meine Serbien oder so. Und sie hatte immer schon, sagte sie, Interesse eigentlich an Gott. Das war ihr wichtig, auch zur Kirche oder zum Gottesdienst zu gehen. Aber jetzt hatte sie erlebt, dass ihre Tochter zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen war. Wie genau oder wann genau, weiß ich nicht. Und sich wahrscheinlich auch einer Freikirche angeschlossen hatte. Und auf einmal war da ein anderer Aspekt reingekommen. Sie sagte, meine Tochter sagt, ich kann eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich kann zu Jesus reden wie mit einem Freund, wie mit einem Bekannten. Und das war ihr völlig neu. Und auf einmal kam sie ins Fragen. Sie sagte, ich bin doch eigentlich kirchlich. Und ich merke ja von den orthodoxen Lehren her, was ist jetzt richtig? Da ist mir das nie so gesagt worden. Da waren es Rituale. Und sie hat aus eigener Erkenntnis gesagt, ja, ich habe so Ikonen, die habe ich eigentlich weggetan. Ich habe gemerkt, zu denen kann ich gar nicht reden, die können mir nicht antworten, mit denen kann ich nicht sprechen. Und sie wollte diese Frage gestellt haben, was ist das Richtige? Was ist die richtige Lehre? Denn ich merke, an Jesus ist mehr dran, als das, was ich bisher vermutet hatte. Und sie wollte eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Ist Jesus also nur ein hervorragender Lehrer, besonders begabt, herausragend, ein guter Mensch? Oder kann er wirklich helfen? Ist er noch mehr? Ist er ein Gott von Gott Gesandter? der vielleicht besondere Gebetskraft hat, Heilungskräfte, ein Prophet oder aber letztlich der Messias, der Christus, der Gesandte, diese besondere Person schon im Alten Testament angekündigt, als der, der Rettung bringen soll. Immer wieder hat ja die Menschheit, die Menschen diese Hoffnung gehabt, dass jemand da ist, der über das Alltagsgeschehen hinaus Dinge auch strukturell verändern kann. Na, da oben vielleicht könnt ihr das erkennen. Barack Obama wurde mal in seiner Anfangszeit als Messias betitelt oder man hat einen Bericht darüber jetzt im Spiegel geschrieben. Man hatte also die Hoffnung, über sein Präsidentenamt hinaus kann er vielleicht noch weiter Dinge vermitteln. Oder wir leben es als, vor allen Dingen als Religionsstifter, die das natürlich auch oder die immer wieder die Frage gestellt haben oder an die man sie auch die Frage gestellt hat, könnt ihr wirklich helfen? Und da ist auch interessant, was sie selber von sich gesagt haben. Also Mohammed zum Beispiel als Religionsbegründer des Islam hat in der Sure 72,20, also im Koran, gesagt, ich habe nicht die Macht, euch Schaden oder Nutzen zuzufügen. Das heißt, er hat ganz offen gesagt, ich habe starke Begrenzungen. Buddha, der Begründer des Buddhismus, heißt ja eigentlich Siddhartha Gautama, wollte sich, soweit wir wissen, als gewöhnlichen Menschen verstanden wissen. Das heißt, er hat auch gesagt, so viel, wie ihr vielleicht denkt, kann ich gar nicht weiterhelfen. Aber gibt es nicht vielleicht doch diesen Retter, diesen Messias? Und das trieb Nikodemus um. Und Jesus antwortet erstmal überraschend, indem er nicht die Frage beantwortet, wer er ist, sondern wie es mit Nikodemus Zukunft aussieht. Und die Antwort ist für mich eigentlich wie so ein Bolzen, wie ein Donnerschlag. Johannes 3, Vers 3, ich lese es nochmal, das ist ja das, worum es auch geht. Das bringt er gleich am Anfang als Antwort und sagt ihm das als steile Ansage. Johannes 3, Vers 3, wir hatten es ja schon gesehen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine steile Ansage. Ja, da kann man erstmal nicht hinter zurück. Wir machen es ja oft so, wenn wir eine Argumentation aufbauen, dass wir uns sozusagen von den kleineren Argumenten hocharbeiten und irgendwann kommt die Konklusion, also die Schlussfolgerung, und wir sagen, so wird es gewesen sein. Und Jesus bringt es wie ein Bolzen. Das ist die Antwort. Du musst von Neuem geboren werden. Und das kann natürlich Nikodemus gar nicht so schnell fassen, ja? Wie zum zweiten Mal geboren. Das geht doch gar nicht. Wie kann denn solch eine Veränderung kommen? Wie kann ich jetzt zu Gott kommen? Und Jesus nimmt ihn damit ja auch ein Stück alle religiösen Stützen weg. Ja? Er hat ja wahrscheinlich auch gedacht, wie wir es auch denken würden. Wir müssen uns irgendwie anstrengen, wir müssen etwas tun, um zu Gott zu kommen. Wir müssen Regeln einhalten und so weiter. Und das finden wir ja auch im Judentum, auch im Islam. Du musst dich bewähren, die Vorgaben einhalten, das Richtige tun, ohne jemals die Sicherheit oder Gewissheit zu haben, es wirklich zu schaffen. Auch als Christen oder Christsein wird oft auch in unserer Gesellschaft als moralisch-ethisch verstanden. Und hier nimmt ihm Jesus eigentlich schon diese Stützen. Er sagt, von Neuem geboren werden, das kannst du nicht aus dir selbst heraus. In anderen religiösen Systemen, die durchaus gerade in Deutschland boomen, geht man eher Wege, die mehr so aus dem spirituell, buddhistisch, hinduistisch, esoterischen Bereich kommen, ja, durch Meditation, Yoga, Spirituelles in sich versenken. Ja. Hornbad Meinberg ist das größte Yoga-Zentrum Europas, ja, ganz hier um die Ecke. Man will mit dem Universum verschmelzen, dem großen Ganzen, mit Gott eins sein und auch die entsprechende Lebenskraft und Energie daraus gewinnen. Aber letztlich ist eine Selbsterlösung. Ich muss es irgendwie aus mir selbst heraus schaffen. Und hier setzt Jesus gleich am Anfang diesen eindeutigen Satz und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Einen neuen Menschen hervorbringen. Das ist immer wieder ja auch eine Sehnsucht gewesen, denn man hat ja immer wieder in der Menschheit auch die Einschränkungen gesehen, trotz gut gemeinter Versuche, etwas zu verändern. Und wenn man ein bisschen durch die Geschichte guckt, dann sieht man, wie viele Versuche da auch da waren, die durchaus oft auch katastrophal endeten oder im Blutvergießen. Französische Revolution, Kommunismus, Marxismus, Philosophien, wir denken an Konzepte vielleicht wie Nietzsches Übermensch, der sagte, Mensch, es muss möglich sein, dass sich der Mensch weiterentwickeln kann, über das hinaus, was wir jetzt sehen. Oder auch Versuche heutzutage bis hin zu gentechnisch neurobiologischen Überlegungen hin zu generieren, dass ein neuer Mensch entsteht. Marshall Tito aus dem ehemaligen Jugoslawien, ich glaube, ich habe es dir sogar schon mal erzählt, soll mal gesagt haben, es gibt in Jugoslawien keinen Kommunismus, auch in der Sowjetunion gibt es ihn nicht, denn wir bleiben Egoisten. In den 70er, in den 80er Jahren haben sich manche so als Alternative bezeichnet. Das heißt, sie wollten sich alternativ Verhalten alternativ leben und auch bei ihnen sind schnell Grenzen deutlich geworden. Und jetzt finden wir bei Jesus eben diese Aussage, die wie so ein Berg aus der Ebene herausragt, von neuem geboren. Vom Lateinischen her übersetzen kann man auch sagen alternatus, davon leitet sich alternativ ab, von neuem oder anders geboren. Also die, die sich als alternativ bezeichnet haben, haben durchaus irgendwo die richtige Perspektive gehabt, aber aus eigener Kraft eben auch gesehen, ist es nicht möglich. Anders oder von neuem geboren alternativ sein, das ist die große Alternative. Und natürlich fragt Nikodemus, wie soll das jetzt gehen? Bei allem, was ich weiß, was ich gelesen habe, wie soll das zu schaffen sein? Und wir haben ja gerade gesehen, an den Stellen, wo Menschen es versucht haben, bis hin zur Revolution, hat es oft zu Unheil und Krieg sogar geführt. Es ist nicht aus eigener Kraft möglich, sondern wir sehen es als ein Geschenk, was nur Gott geben kann. Von neuem geboren, Vers 3 ist das, was Jesus sagt. Man kann es auch übersetzen, von neuem geboren, aber auch von oben herab geboren oder von oben geboren. Und das sind meines Erachtens zwei Seiten einer Münze. Das Neugeboren eigentlich bedeutet, dass nur Gott es schenken kann, dass wir neu geboren werden. Das ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft tun können, aber wir müssen uns dafür entscheiden. Wir haben die Freiheit, das, was Erich gesagt hat, auch darauf zu antworten. Das hat sonst eigentlich kein Gebilde, kein Geschöpf auf dieser Erde. Wir aber haben letztlich aus der Liebe Gottes heraus diese Freiheit, uns auch zu entscheiden. Gott gesteht uns das zu, obwohl alles sonst punktgenau nach dem handelt, wie Gott es vorgegeben hat und absolut gehorsam ist. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, tatsächlich sich zu entscheiden. Aber Gott kann nur das Eigentliche tun, die Neugeburt, die Neuschöpfung geschehen lassen. Jesus macht sogar einen Gegensatz deutlich. In Kapitel 3, Vers 6 sagt er, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Fleisch hat hier jetzt nichts zu tun mit Schweinebraten oder mit Kalbsachse oder mit Massentierhaltung, ja, oder mit Currywürsten, sondern es bezeichnet vor allen Dingen den Menschen mit allen seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber die reichen eben auch nicht aus, um etwas grundlegend Neues zu bewirken. Und das muss eben auch klar sein, Christsein ist weit entfernt von Anstrengen, um besser zu sein, von Bemühungen, die Gebote zu halten, alle seine Kräfte jetzt zu mobilisieren, religiöse Aktivitäten zu beginnen und so weiter. Das macht alles richtig und nett und gut sein, aber es schafft nicht das Eigentliche. Das wäre so, als würde man einfach Schlagsahne auf den letztlich doch alten Kuchen packen. Aber das denken viele. Wenn ihr auf der Straße eine Umfrage machen würdet, würden ganz viele sagen, Christsein hat irgendwas mit Geboten zu tun. Ich muss in die Kirche gehen. Oh, müsste ich eigentlich mal wieder machen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Hört man immer wieder mal. Alles nicht falsch, aber trifft nicht den Kern. Das wäre nur ein moralisch-ethisches Denken vielleicht, sondern es geht um eine Neugeburt. Von innen heraus, das kann nur Gott tun. Gott selbst bietet uns also etwas viel, viel Besseres an, eine neue Schöpfung. Er will uns neu machen durch seinen Geist. Nicht aus uns, nicht indem unsere Möglichkeiten angezapft werden, sondern Gott selbst kann es nur bewirken. Und Gott schafft den neuen Menschen auch so, dass man es am besten mit einer neuen Geburt vergleichen kann. So tiefgehend ist das. Eine echte Alternative wird alternatus, anders oder neu geboren. Und da kann durchaus die Frage auch an uns als Gemeinde sein, haben wir noch diese Perspektive, diesen Blick? Es geht um Wiedergeburt, um Neugeburt. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch der neutestamentliche Standard, nicht geringer. Es geht nicht nur, vielleicht auch, aber nicht nur um religiöse Programme, dass man sich moralisch verhält, dass Gemeindeveranstaltungen besucht werden. Das ist alles wichtig, wie schon gesagt. Aber ist uns bewusst, der Standard des Neuen Testaments ist Neugeburt, ist Wiedergeburt, dass Gott etwas Neues in einem Menschen schafft. Oder haben wir uns mit anderen, mit weniger wichtigen Dingen vielleicht zufrieden gegeben? Verkündigen wir das überhaupt noch deutlich genug? Glauben wir es noch eindeutig, dass Gott bei jedem Menschen etwas Neues tun will? Und das ist eigentlich das größte aller Wunder. Wir hatten gerade so ein bisschen einen kurzen Bericht gehört. Da ist, wie Eddie gesagt hat, Mensch, ich bin auch von Drogen frei geworden. Das ist ein riesiges Wunder. Aber tiefergehend war das grundsätzliche Wunder, dass er neu Jesus sich bei Jesus festgemacht hat und Jesus ihm diese Neugeburt geschenkt hat. Berechtigte Frage, und die stellt sich Nikodemus natürlich auch, Vers 4, wie kann das geschehen? Ja, wie kann ich das jetzt konkret in meinem Leben erfahren? Was muss ich tun? Und wir hatten schon am Anfang gesehen, und Jesus und haben uns an der Person Jesu gesehen, und eine Teilantwort in Vers 7 finden wir. In Vers 3, ich lese es nochmal, ihr seht es auch nochmal, hat ja Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt führt das in Vers 7 weiter aus. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem oder von oben her geboren werden. Hier geht Jesus also einen Schritt weiter. Ich habe es ein bisschen hervorgehoben, aber ich denke, hier ist ein ganz wesentlicher Unterschied nochmal drin, eine wesentliche Ergänzung. Jesus sagt nicht, wir müssen von Neuem geboren werden, sondern er nimmt sich ganz bewusst raus. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, er sagt damit, was in Römer 3,23 uns gesagt hat, alle Menschen haben gesündigt. Alle heißt nicht, es gibt so und so viel Prozent oder Promille Ausnahmen. Oder der eine hat so viel gesündigt, dass es gar nicht geht, der andere so wenig, dass man es noch durchgehen lassen kann, sondern alle haben gesündigt und können nicht aus sich selbst heraus zu Gott kommen. Andererseits Hebräer 7, Vers 26 sagt die Bibel ganz klar, Jesus selbst ist sündlos. Das heißt, er braucht keine Wiedergeburt, keine Neugeburt. Deshalb kann er sich rausnehmen. Und wir sehen auch an dieser Stelle schon, die Bibel ist immer klar und eindeutig. Sie will in ihren Grundlehren Eindeutigkeit vermitteln. Damit wird deutlich, Jesus ist nicht nur ein guter Lehrer, ein Prophet, ein Gesandter Gottes oder ein besonders von Gott begabter Mensch, sondern er ist wirklich der Sohn des Menschen, wie er es von sich auch in Vers 13 sagt. Und das war letztlich ein alttestamentlicher Fachbegriff für den Messias, für den Sohn Gottes, den Erlöser, den Gesalbten, der Erretter, der kommen wird und der auch in Jesus gekommen ist. Und was sollen wir tun? Wir sollen an ihn und sein Werk glauben. Mehr können wir dich nicht. Und auch das fällt unter die Kategorie, wundere dich nicht. So einfach, wundere dich nicht, kann das so einfach sein? Und Jesus nimmt, um das diesem Nikodemus klarzumachen, ein Beispiel aus dem Alten Testament, eine Geschichte. Das Volk Israel hatte gesündigt und Gott hatte giftige Schlangen geschickt. Und die Israeliten schrien jetzt um Hilfe, weil sie Sorge hatten, natürlich klar, giftige Schlangen, sie würden daran sterben. Und Mose bekam jetzt einen ganz interessanten Auftrag. Er sollte eine bronzene, eherne Schlange an ein Holz hängen und jeder, der darauf schaut, wird geheilt. Ja. Das könnt ihr so ein bisschen auf dem Bild sehen. Das sind ganz bekannte Bilder, die das immer wieder darstellen. Ich habe über diesen Text ähnlich gepredigt in Mülheim im letzten Jahr. Mülheim ist nicht weit von Herne entfernt und zu der Zeit war da eben gerade eine giftige Kobra entwischt. Bei irgendeinem Privathaushalt hatte sich von dann gemacht, diese Kobra. Und das war gerade so in den Tagen Zeitungsschlagzeilen wert. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da von der Kobra gebissen worden oder die Kobra wäre vielleicht in der Gemeinde da aufgetaucht, 50, 20 Kilometer weiter, wer weiß, wo die so alles hinkommen können. Und jetzt wäre gesagt worden, Mensch, guck ein Bild von der Schlange an, guck dir das an, du bist geheilt. Hätten wahrscheinlich auch gesagt, ich hätte gern doch vielleicht ein Serum. Wo ist der Notarzt, wo ist das nächste Krankenhaus und so weiter. So einfach kann das doch nicht sein. Aber genau das macht die Bibel deutlich, wenn es um unser tödliches Gift geht, was uns sozusagen verunreinigt hat und die Bibel nennt es Sünde und Jesus lokalisiert dieses Gift in unserem Herzen. Markus 7, 21 bis 23, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, all diese Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und da sagt Jesus eben ganz deutlich, das ist das Problem. Und dieses Gift, diese Verunreinigung können wir nicht aus uns selbst heraus wegbekommen, sondern das kann nur Jesus vergeben, wenn wir daran glauben, dass er alle unsere Sünden und Schuld am Kreuz auf Golgatha getragen hat. Gott selbst ist heilig, er ist absolut gut, er kann mit Sünde nichts zu tun haben. Und ich denke, wenn wir an so Dinge denken, wie was im Augenblick ein bisschen zurückgefahren ist, Klimawandel, Friday for Future, wo junge Leute sich auch Sorgen machen um ihre Zukunft, auch durchaus berechtigt, technische Möglichkeiten werden dann aber diskutiert, politische Vorgaben, so wichtig wie das alles sein mag, aber auch gerade bei diesem komplexen Thema, wo natürlich viele Dinge mit eine Rolle spielen, brauchen wir doch in allererster Linie, denke ich, neben sicherlich manchen weitergehenden Veränderungen, aber vor allen Dingen doch einen Klimawandel des Herzens. Und das, sagt Jesus, genau ist das Entscheidende, das ist das Zentrale, das ist der wichtigste Punkt, ein Klimawandel des Herzens. Und das sagen ja durchaus auch Politiker, Wissenschaftler, das eigentliche Problem sind nicht technische Lösungen, sondern das eigentliche Problem liegt im Menschen, genau in den Dingen, die Jesus gesagt hat, Gier zum Beispiel und so weiter. Und wir können dann, wenn wir uns danach nicht ausrichten, wären wir letztlich von Gott getrennt, in Zeit und Ewigkeit. Und Gott hat diesen Ausweg geschaffen, Jesus hat alle Sünden auf sich genommen, ist am Kreuz dafür bestraft worden, erhöht worden und auferstanden. Wenn wir daran glauben, darauf vertrauen, sind wir frei. Aber kann das wirklich so einfach sein? Solche komplexen Fragen und Problematiken, bräuchte das nicht viel weiser anmutende Gedanken, Philosophien? Und Paulus später stellt schon klar, nein, die Griechen suchen Weisheit. Griechen war jetzt einfach ein Überbegriff für alle Nichtjuden der damaligen Zeit. sondern sagt, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Das ist die Antwort. Jesus musste für unsere Sünden sterben, damit wir befreit und geheilt werden. Und die Antwort ist tatsächlich so einfach. Wenn wir an Jesus glauben, ist alles getan, was getan sein kann. Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die war promovierte Philosophin. Das war nicht hier. Und ich hatte mich dann mit ihr unterhalten. Und dann machte sie deutlich, diese ganzen Philosophien, die war schon längst in Rente, schrieb aber immer noch Artikel und Arbeiten. Und sie sagte, ja, wenn ich ehrlich bin, was ich alles weiß über Philosophien, das hat mir für den praktischen Alltag, bringt das ganz wenig. Sie war in einer Situation, gerade auch ihr Mann war gestorben, sie waren, hatte so eine Depression scheinbar in dem Zusammenhang auch erlitten. Und sie merkte, alle Philosophien, was ich jahrzehntelang gelehrt und weitergegeben habe, das kann mir ganz, ganz wenig helfen. Und ich habe dann gesagt, ich bin jetzt auch kein Philosoph oder es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht bringen, wenn wir alle möglichen Philosophien zusammen durchsprechen, sondern ich möchte Ihnen einfach sagen, Jesus ist für Sie gestorben. Das Wort vom Kreuz. Und sie hat Jesus dann auch wirklich für sich angenommen und gesagt, das will ich eigentlich glauben. Das ist viel mehr wert als alle Philosophien. Die Bibel ist hier eindeutig glasklar. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Auch die Wortwahl, die wir gesehen hatten in Johannes 3,16, hat ewiges Leben. Nicht bekommt es irgendwann, das auch, nach dem Tod im Himmel, dort richtig, es geht weiter, aber der Start, der Beginn, die Neugeburt ist hier bereits auf der Erde. Das ist eigentlich passiert bereits, die Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich, Gott ist unser Vater, wir haben zu ihm eine Beziehung, hat ewiges Leben, nicht irgendwann. Und was für eine Gewissheit, was für ein Glauben und was für ein Vertrauen da auch möglich ist, für eine Verlässlichkeit in das, was Jesus getan hat. Für uns wäre die Frage, stehen wir nicht in der Gefahr, das Evangelium vielleicht zu verkomplizieren oder alles Mögliche noch dazuzunehmen? Haben wir noch diese Einfachheit, diese Klarheit in unseren Gesprächen, in unserem Denken, in unserem Gemeindealltag? Jesus alleine genügt. Er allein hat die Rettung bewirkt. Man kann nichts dazu tun, man kann nichts davon wegnehmen. Und ich möchte uns ermutigen, auch als Gemeinde, als Gläubige, wieder mit dieser Einfachheit, Unkompliziertheit, Konzentriertheit vorzugehen und das auch so weiterzugeben. Auch durchaus mit Engagement, Fleiß, Eifer, Zeit auch dafür zu opfern. Nicht nur Randzeit, sondern auch Qualitätszeit, aber es nicht zu verkomplizieren. Es ist ganz einfach. Glaub an Jesus und du bist gerettet. Das ist die Grundmessage der Bibel. Und glücklicherweise gibt es auch heute immer wieder Menschen, die fragen und auf der Suche sind und wo wir es ihnen manchmal auch so ganz einfach und klar mitteilen dürfen und Menschen dann davon wirklich überzeugt werden und zu Jesus finden. Und ich bin froh, dass wir jetzt aktuell solch einen Kurs auch mit Jugendlichen haben, wo wir darüber reden, wie wir das Evangelium mit einfachen Worten erklären können, mit einfachen Worten darstellen können, vielleicht Fragen noch beantworten können. Aber darum geht es letztlich, den Glauben verständlich darzustellen und dann auch die vielen Alltagsmöglichkeiten zu nutzen und wach zu sein, dort, wenn Menschen Fragen haben. Ich möchte die letzten drei Verse noch lesen, denn sie machen uns auf der anderen Seite aber auch eigentlich so ein Stück die Tragödie deutlich. Deshalb will ich sie noch mal lesen, was Jesus ganz am Ende eben zu diesem Nikodemus sagt. Vers 19 bis 21. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist eigentlich die Tragödie, die Jesus hier nochmal anspricht. Das Licht, alle Möglichkeiten sind da. Frieden, neues Leben, eine echte Alternative sind gegeben. Aber viele bleiben dann doch in ihren alten Gleisen hängen, wollen keine Veränderung, wollen vielleicht weiter im Ehebruch leben, weiter unehrlich bleiben, sich weiter von Neid und Gier prägen lassen oder auch Hass in ihrem Leben behalten. Man zieht die Finsternis praktisch dem hellen Licht Gottes vor. Aber die Möglichkeiten sind da. Und Jesus sagt, das ist die eigentliche Tragödie. Die Tragödie besteht nicht darin, dass es keine Möglichkeit gäbe, keinen Ausweg, keinen Weg, keine Veränderung möglich wäre, sondern dass gerade das gegeben ist und Jesus alles getan hat und trotzdem Menschen lieber in ihren Alten bleiben. Und da möchte ich auch uns als Gemeinde nochmal als Gläubige mit hineinnehmen. Auch wir, auch uns kann es geschehen, dass wir zwar neugeboren sind, das geht ja nur einmal, die Wiedergeburt, aber dass wir vielleicht doch in alten Dingen hängen bleiben, die uns wieder gefangen nehmen in sündigen Verhaltensweisen, wieder solch eine Prägung von alten Dingen wieder da ist, die uns wieder sozusagen zurückzieht. Und ich glaube, da sollen wir uns immer wieder auch von Jesus verändern lassen, uns reinigen lassen und Von daher kann uns das auch was sagen. Ich fasse nochmal für uns ein Stück zusammen. Lasst uns als Zeit nehmen für Menschen, die Fragen haben. Gute Angebote schaffen, um Glaubensinhalte angemessen vermitteln zu können. Wir haben ja zum Beispiel einen roten Faden, auch andere Möglichkeiten. Und das, denke ich, sollte weiter eine hohe Priorität haben. Wir wollen dem biblischen Standard die Notwendigkeit, aber auch die Möglichkeit der Wiedergeburt, der Neugeburt deutlich verkündigen. Wir verkündigen nicht Religion oder Dinge, die wir selber schaffen können, sondern etwas, was wir nicht aus eigener Kraft schaffen. Ein Wunder, das größte Wunder eigentlich, was es überhaupt gibt. Das kann nur Gott tun. Wir wollen aufpassen, dass wir das Evangelium nicht verkomplizieren, sondern es ist einfach. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Lasst Jesus auch weiter durch seinen Geist, aber dann auch unser neues Leben gestalten. Dass wir auch als Gläubige immer wieder reflektieren, ernst nehmen und sagen, ja, wo bin ich wirklich noch, wo lebe ich noch wirklich in diesem neuen Leben oder habe ich mir nicht wieder alles mögliche Alte reingeholt? Aber auch dort, wo du Jesus noch nicht angenommen hast, doch mal das Angebot. Und ich denke, so kann man zum Glauben kommen. Das bedeutet es eigentlich. Bekenne, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld und Sünde. Das nennt die Bibel Buße oder Umkehr. Und dann nimm im Glauben an, dass Jesus alle deine Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha vergeben hat. Gott dein Vater ist und du für Zeit und Ewigkeit gerettet bist. Ein mögliches Gebet, um das konkret festzumachen, könnte lauten, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt ganz bewusst zu dir. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und am Kreuz auf Golgatha für alle meine Sünde und Schuld gestorben bist, so wie es dein Wort, die Bibel, sagt. Ich bekenne, dass auch ich Sünde und Schuld in meinem Leben habe und bitte dich um Vergebung dafür. Ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden und Schuld vergibst und mich annimmst. Danke, dass Gott damit mein Vater ist und ich in der Ewigkeit bei dir im Himmel sein werde. Ich will mit dir leben und mich in allen Dingen nach deinem Wort ausrichten. Amen. Also so könnte man das formulieren, wenn man Jesus noch nicht für sich aufgenommen hat. Natürlich muss es ernsthaft sein. Es geht nicht um die Formulierung als Einzelnes. Und ich bin froh, dass ich das bei vielen Menschen schon erlebt habe, dass sie das so formuliert haben und dass Menschen dann auch zum Glauben, zur Neugeburt durchgedrungen sind. Ein Gebet, um das konkret auszudrücken. Natürlich ist es gut oder kannst es gerne machen, dass du uns vielleicht direkt hier ansprichst oder uns auch eine Mail schreibst, dass du da in Kontakt bleibst und es vielleicht nicht ganz alleine für dich machst, sondern einfach vielleicht auch einen Zeugen dazu nimmst. Oft kann das eine sehr gute Hilfe sein. Ich möchte eigentlich schließen, nochmal darauf hinweisen, das ist ein Bild, ja, man kann es, glaube ich, nicht so gut erkennen. Dort steht, Jesus ist der Weg, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Das ist das Bild oder Poster, was ich bei mir im Arztzimmer hängen habe. Ich finde das einfach eine super Aussage. Das Bild sieht auch irgendwie toll aus. Und das ist das, was ich vermitteln möchte oder was wir weitergeben wollen. Jesus ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist die Wahrheit. Wir können uns auch 100% auf ihn verlassen. Selbst seine Feinde mussten ihm zugestehen, dass er nicht lügen würde. Selbst die Leute, die ihm alles Mögliche unterstellen wollten, konnten ihn nicht einer einzigen Lüge oder Unwahrheit bezichtigen. Und das heißt, wir können uns 100% auf ihn verlassen. Und er ist das Leben. Er gibt erfülltes Leben hier auf der Erde, aber vor allen Dingen auch in der Ewigkeit. Und das letzte Vers, Johannes 3, 16, ich möchte ihn einfach nochmal lesen und zitieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, er hat alles gegeben, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab. Das Liebste, damit jeder, und hier ist keiner ausgenommen, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das beginnt schon jetzt und geht dann weiter in der Ewigkeit. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen und das vielleicht auch nochmal zusammenfassen. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich für diesen Sonntag, für den Tag heute und ich danke dir, dass wir dieses Gespräch aus deinem Wort so überliefert bekommen haben, wo ein Mensch diese tiefgehenden Fragen hatte, Herr Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir das immer wieder erleben, dass Menschen diese Fragen haben und dass sie dann zu dir kommen und sich wirklich für dich entscheiden, Herr Jesus. Und dort, wo das in Herzen von Menschen arbeitet und rührt und nagt, Herr, will ich dich darum bitten, dass du die Kraft gibst, dass sie sich wirklich für dich klar entscheiden und diese Neu- und Wiedergeburt auch erleben. Herr Jesus, und ich möchte dich auch für uns als Gemeinde bitten, dass wir das nicht vergessen. Unser Standard ist nicht irgendwie ein religiöses Programm oder Verbesserung von irgendwelchen Dingen, sondern es ist Neugeburt und Wiedergeburt, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass wir diese Prioritäten setzen, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir unseren Gemeindealltag daraus ausrichten, aber auch unseren normalen Alltag, dass dort, wo wir Menschen begegnen, dass uns das bewusst wird, wenn wir mit ihnen sprechen. Es geht darum, dass sie wiedergeboren werden müssen durch dein Wort, durch den Glauben an dich, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns dazu gebrauchst, dass wir das nicht vergessen. Und ich bitte dich darum, dass wir das Evangelium nicht verkomplizieren, sondern es einfach den Menschen darstellen, sodass sie es fassen können und verstehen können und nicht sich durch alle möglichen Dinge erst durchwuseln müssen, um überhaupt ein Verständnis dafür zu bekommen. Herr Jesus, danke, dass du alles für uns getan hast. Danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Und wir wollen dich darüber loben und anbeten und den Rest der Woche auch in deine Hand legen. Amen.